Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. War ja gestern Morgen schon während des Gottesdienstes hier, haben einen Text miteinander bedacht über aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die bekannten Verse über die sogenannte Urgemeinde. Und wir haben heute Abend etwas vor, wir haben die nächsten Tage etwas vor, was so ein bisschen aufeinander aufbaut, nicht zwangsläufig, aber doch so ein bisschen. Und wir wollen miteinander etwas bedenken. Und jemand hat mal gesagt, jeder schlechte Vortrag, gut oder einfach nur gut erfunden, jeder schlechte Vortrag beginnt mit Vorbemerkungen. Und je mehr diese Vorbemerkungen sind, umso schlechter wird der Vortrag. Es sind eine ganze Reihe, wie Sie sehen. Ich möchte mit Ihnen gerne über etwas nachdenken, was mich bewegt. Das sage ich nicht nur einfach so als Einstieg, sondern wo ich wirklich den Eindruck habe, das ist auch so ein Stück feines Lebensthemas, wo ich unterrichte, wo ich unterwegs bin, auch mit jungen Leuten unterwegs bin, über Gottes Wort nachzudenken, da miteinander drüber zu forschen. Und ich bin der Überzeugung, ich habe das gestern schon angedeutet, dass die Apostelgeschichte ein extrem aktuelles Buch ist. Auch wenn es 2000 Jahre alt ist, ich nenne mal diese Zahl rund 2000 Jahre. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass das nicht alt im Sinne von veraltet ist, sondern immer wieder aktuell. Das hat natürlich was damit zu tun, dass es meiner Ansicht nach Gottes Wort ist, dass Gott durch dieses Wort zu uns spricht. Aber wir merken auch von den Themen, die dort verhandelt werden, sie sind auch aktuell, die sprechen in unsere Zeit. Also es sind mehrfache Hinweise. Die Frage, was können Sie von mir erwarten? Ich denke, dass ich mich einigermaßen gut vorbereitet habe, mich nochmal rein vertieft, das ein oder andere gelesen, Buch nochmal dazu besorgt, mich nochmal hinein vertieft, also eine sachliche Auseinandersetzung mit einer Thematik. Das können Sie, denke ich, erwarten, dass ich da auch, so würde ich mal sagen, einigermaßen in der Thematik drin bin. Was Sie nicht erwarten können, das will ich Ihnen aber auch gleich sagen, dass ich hier als Unbeteiligter spreche. Also ich kann nicht so tun, als würde mich das ganze Thema nichts angehen, sondern ich bin, habe das gerade schon gesagt, davon bewegt. Das ist so ein bisschen auch, ich hätte gesagt, früher mal in meinem früheren Leben auch Pastor. Das heißt also, das ist für mich auch wirklich eine Existenzfrage. Deswegen werde ich zu Ihnen nicht sprechen im Sinne von, ich stelle Ihnen mal was vor und tue so, als ob mich das Ganze nichts anginge. Und dann sind wir genau bei der Thematik auch für den heutigen Abend. Denn das ist eine der Grundproblematiken, die man lange Zeit hatte, dass man gesagt hat, das passt so nicht zusammen. Entweder man ist sachlich nüchtern auf der einen Seite oder man ist begeistert auf der anderen Seite. Und je begeisterter man ist, umso unsicherer, sachlicher wird man. Und je sachlicher man ist, umso unbeteiligter wird man. So hat man das lange Zeit gedacht. Das ist ein Teil der Grundproblematik, aber ich spreche es gleich mal an. Wir werden nachher ein wenig darauf zurückkommen, was das zu bedeuten hat. Haut den Lukas. Ich hatte überlegt, ob ich das, Sie werden gleich merken, das hat eine Bewandtnis, das ist nicht einfach, ist fast ein Zitat, das ich gefunden habe. Hau den Lukas. Woran denken Sie? Ich habe mal ein Bild gefunden, was ich im Internet gefunden habe, zu Haut den Lukas. Und Sie sehen da unten, da war jetzt leider so nicht dabei, da haut jemand mit dem Hammer, und Vorschlaghammer irgendwie, das ist auf so eine Vorrichtung und je kräftiger man haut, umso deutlicher ist der Ausschlag nach oben. Und Sie sehen, vielleicht können Sie es nicht ganz lesen da unten, also Schlappschwanz steht da unten noch ganz, also Anfänger steht da auch noch irgendwo und ganz oben steht Weltmeister. Und das ist ja immer eine bestimmte Klientel, die das macht, aber hau den Lukas, ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt, auf jeden Fall, daran denkt man so manches Mal. Aber das hat was mit unserer Thematik zu tun. Lukas und Apostelgeschichte, bevor wir einsteigen, habe ich gesagt, ich möchte Ihnen eine Frage vorlegen, die mir nochmal in der Vorbereitung ganz wichtig geworden ist. Und zwar zunächst einmal bitte ich Sie, Ihren eigenen Hintergrund zu bedenken. Und zwar, wo Sie herkommen, wie Sie aufgewachsen sind und wie Sie zum Glauben gekommen sind. Versuchen Sie das mal so in einzelnen wenigen Stationen einfach mal für sich zu bedenken. Ich habe das für mich auch durchdacht und habe mir das nochmal vor Augen gestellt. Ich bin so jemand, der eigentlich die ersten Schritte in der Gemeinde gar nicht selbstständig gemacht hat, sondern ich bin mitgenommen worden als kleines Kind von meinen Eltern. Da bin ich gar nicht gefragt worden, ob ich dahin will oder nicht, sondern ich bin mitgenommen worden. Und dann alles, was die Gemeinde damals so hergab, alles mitgemacht. Sonntagsschule, Jungscher, Jugendkreis, früher gab es noch keinen Teenkreis, da ging man direkt von der Jungscher in den Teamkreis Mitarbeiter und ich war sogar noch in der zweiten Gemeinde, das heißt immer vor Ort, in der Kirchengemeinde bin ich auch noch gewesen, weil die Freundin hinging und die Freunde hinging, das war da ganz wichtig, alles mitgemacht. Und was mir da deutlich geworden ist, ich habe keine Stunde erlebt, in der in irgendeiner Weise jemand mal Zweifel geäußert hat zu dem, was in Gottes Wort steht. Ob das nun ein alttestamentlicher Text oder ein neutestamentlicher Text war. Es war im Grunde genommen immer klar, genauso wie es da so steht, genauso ist es auch passiert. So bin ich groß geworden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vermute mal, die meisten ist doch ähnlich vielleicht gewesen. Sobald Sie mit jemandem mal sprechen, der einen völlig anderen Hintergrund hat, wenn Sie merken, hoppla, das ist ja vielleicht dann doch ein bisschen was anderes. Also wenn Sie jemandem sprechen, der einen atheistischen Hintergrund hat, vielleicht Jahre oder mehrere Jahre oder Jahrzehnte sogar atheistisch geprägt war, der wird völlig anders aufgewachsen sein, auch völlig anders einen Zugang zum Wort Gottes gehabt zu haben. Noch schlimmer ist es, was heißt schlimmer, noch dramatischer ist es eigentlich, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die im Grunde genommen gar keinen Bezug zu der Bibel haben. Oder einen negativen Bezug dazu. Dann wird das nochmal etwas anders. Mir ist es nochmal wichtig, das einfach mal zu verstehen. Ich bin in der Vorbereitung auf ein Buch gestoßen, das ich bisher noch nicht hatte. Das gibt es dann auch. Zu Hause habe ich zwar eine ganze Menge, aber das hatte ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das bekannt ist. Rudolf Augstein. Ich habe ein Bild von ihm gefunden. Spiegel-Herausgeber und dann dieses Buch Jesus Menschensohn. Dieses ist 1972 zum ersten Mal erschienen. Ist dann in den 90er Jahren nochmal aufgelegt worden. Und dieses Buch hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. In mehreren hunderttausend Exemplaren ist dieses Buch vertrieben worden. Und dieses Buch, ich wage das mal zu behaupten, hat in unserer Gesellschaft mehr gewirkt als alle christlichen frommen Bücher zusammen. Deutlich mehr. Dieses eine Buch hat enorme Auswirkungen gehabt in der Gesellschaft. Denn das, was er beschrieben hat, ich würde mal sagen, denkt die überwiegende Mehrheit in unserer Gesellschaft. Dieses kindliche Vertrauen, ich sage mal zur Heiligen Schrift, wie ich es kennengelernt habe, das prägt eigentlich nur, ich weiß nicht, kann man sagen 5%? Ich glaube, das ist schon viel, ne? Es sind relativ wenige. Solange man sich aber in einem Kreis bewegt, der im Grunde genommen dieselbe Meinung teilt, ist das ja kein Problem. Sobald man aber diese Grenze überschreitet und mit Menschen in Kontakt kommt, die überhaupt nicht davon geprägt werden, dann wird es zu einem Problem. Weil man sich auf etwas anderes einstellen muss und denkt, das kenne ich ja so gar nicht. Mir ist es aufgefallen, wie gesagt, gerade in diesem Bezug auf dieses Buch, was er geschrieben hat. Und ich habe einige Punkte mal herausgegriffen bei ihm, was im Grunde genommen, heute würde man sagen, Common Sense, also gemeinsame Überzeugung in der Gesellschaft ist. Und zwar ein erstes. Ich habe das mal so notiert, das ist auch für unsere Frage wichtig. Das war der erste Punkt, was man gesagt hat. Die Frage nach dem historischen Jesus ist völlig zwecklos und auch belanglos letzten Endes. Das heißt, er hat in diesem Buch etwas referiert und dargelegt und hat gesagt, das, was wir von Jesus tatsächlich wissen können, ist so dünn, dass es auf ein Blatt Papier passt. Das, was Jesus gesagt haben soll, so seine Feststellung ist, ist im Grunde genommen fast gar nichts. Wir können uns auf nichts verlassen, was im Neuen Testament steht. Augstein, wie gesagt, schreibt das im Grunde genommen so in seinem Buch und sagt, er geht dazu aus, dass von der Person Jesu nahezu alles im Dunkeln liegt. Alles. Bis dahin, dass er manchmal sogar den Gedanken hat, hat er überhaupt gelebt? Ist das nicht nur alles eine Erfindung von frommen Menschen damals gewesen? Damit hängt das Zweite zusammen, und das betrifft dann unsere Fragestellung direkt, und er sagt, die Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, berichten so tendenziös, also so in eine Richtung, so einseitig, dass es absolut falsch ist. Wir haben nichts davon. Wir erfahren gar nichts über den Jesus, den sogenannten historischen Jesus, wo er und wie er gelebt hat. Und nochmal, das ist die grundlegende Überzeugung der allermeisten Menschen in der Gesellschaft. Ob uns das passt oder mir das passt oder nicht, das ist völlig uninteressant. So ist es normalerweise, so wird es dargestellt. So finden Sie es auch. Und das Schlimmste daran ist vielleicht, dass Augstein, der nun selber nun Journalist war und kein Theologe, gesagt hat, was regt ihr euch eigentlich auf? Ich habe doch nur das zusammengeschrieben, was ihr selber sagt. Also was die Theologen selber sagen. Das war sein großer Einwand, beziehungsweise es ist ja so, heute weiß man, dass er das Buch nahezu oder nur zum Teil selber geschrieben hat. Er hat sogenannte Ghostwriter oder Co-Autoren gehabt, die hat er natürlich nicht genannt, aber er hat solche Autoren gehabt, die ihm das Material geliefert, also so Zitatensammlung gemacht haben. Und hier kommt das in den Blick, haut den Lukas. Es ist tatsächlich so, dass das, was in diesen Büchern steht und was man bis heute nachlesen kann, der Spiegel ist zum Beispiel ja sehr fleißig darin, entweder zu Ostern oder zu Weihnachten immer eine Sonderausgabe uns zu bescheren, in denen diese Ergebnisse nochmal mehr oder weniger frisch auf den Tisch kommen. Das ist nahezu fast so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche, dass der Spiegel uns damit überrascht oder nicht überrascht, jedes Jahr entweder wieder zu Ostern oder zu Weihnachten. Was bedeutet das aber? Wie gesagt, wir haben, ich habe ein schönes Zitat gefunden von einem Theologen, Martin Hengel, der überhaupt nicht in diese Richtung einzuordnen ist, sondern ein eher sehr konservativer Theologe ist. Er sagt Folgendes: Als ich 1949 in Heidelberg studierte, hörte ich von den Studenten, dass ein Professor in Mainz über das lukanische Doppelwerk, also Lukas und Apostelgeschichte, gelesen habe: Hau den Lukas auf den Kopf. Also das ist tatsächlich ein Zitat eines Theologieprofessors, der 1949 das an der Universität seinen Studenten gesagt hat: Haut den Lukas auf den Kopf. Das ist also tatsächlich so passiert, und zwar nicht in dem Sinne, dass das eine Einzelmeinung gewesen wäre, sondern das ist durchaus ganz verbreitet gewesen. Das kann man nachlesen, kann man heute in Literatur, kann man das, wie gesagt, nochmal nachforschen, dass das so gewesen ist. Also, deswegen, wie gesagt, was Augstein und andere schreiben, ist nichts anderes, als was andere Theologen vorher selbst geschrieben haben oder so gesagt haben. Hau den Lukas auf den Kopf. Und damit ist die Meinung zusammen oder Meinung deutlich, dass man sagt, das, was wir im Neuen Testament lesen, nicht nur speziell Lukas, aber in vielen Dingen im Neuen Testament, das ist schlicht und ergreifend nahezu alles in irgendeiner Weise erfunden. Wir haben fast nichts Sicheres, was auf Jesus selbst zurückgeht. Es gibt so ein nettes kleines Wort, da heißt es, das, was Jesus gesagt hat, passt auf eine Postkarte. So war das damals in diesen Zeiten. Davon ging man aus. Die Frage ist natürlich, warum ist das eigentlich so? Und jetzt wenden wir uns der Apostelgeschichte zu und dann werden wir feststellen, dass tatsächlich ja auch manche Dinge uns erstmal stutzen lassen und fragen lassen. Wieso ist das eigentlich so? Ich habe mal einige Beispiele aufgeführt, beziehungsweise einer der Hauptvorwürfe ist, also, dass man sagt, Lukas habe schöne Literatur verfasst und er hat es so lebendig geschildert, dass man sagt, es ist eigentlich eine Art Abenteuerroman. Das macht man zum Beispiel in Apostelgeschichte 27 fest, wo diese Überfahrt, die Fahrt nach Rom, also wo er als Gefangener nach Rom verbracht wird, wo dann also das Schiff kentert und sie mit Mühe und Not eine Insel erreichen. Und da sagen viele, hey, das ist so lebendig geschildert, das klingt eher wie ein Abenteuerroman. Oder die Apostelgeschichte, wie gesagt, genügt, wie gesagt, heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht. Und dann kommt noch hinzu, die Problematik der Wunder, das ist ein grundlegendes Problem. Viele sagen, Wunder gibt es nicht. Das heißt, wir können nur Aussagen über das machen, was wir in dieser Welt auch irgendwie erkennen können. Wir können nur Aussagen über das machen, was in dieser Welt in irgendeiner Weise zu beschreiben ist, zu erkennen ist, zu erklären ist. Und definitiv gehören Wunder nicht dazu. Das übersteigt das, was wir erkennen können. Und viele sagen dann, ist nicht passiert. Auch bei Jesus nicht. Das ist alles irgendwo, um die Bedeutsamkeit von Jesus zu steigern, so sagen dann manche, habe man diese Wunder erfunden. So jedenfalls viele an dieser Stelle, um das nur ein wenig deutlich zu machen, worum es an dieser Stelle geht. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe Dinge an dieser Stelle, wo man sagen müsste, hoppla, gibt viele Einwänderstelle und so, wo man sagt, es ist gut erfunden. Und damit beschreibe ich nicht eine Außenseiterposition, sondern eher das, was man im Mitte des 20. Jahrhunderts bis Ende des 20. Jahrhunderts eigentlich überall hören konnte. Nochmal ein Schwenk in den gemeindlichen Kontext. Da sieht es nun völlig anders aus, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Aber ich möchte auf eine Gefahr mal aufmerksam machen, die wir, glaube ich, bei der Apostelgeschichte auch haben. Ich bin dazu bei der Vorbereitung auf ein Buch gestoßen, das eigentlich super ist und wirklich hervorragend ist, um Bibel besser zu verstehen. Effektives Bibelstudium heißt das im Brunnenverlag in Gießen, sehr frommer evangelikaler Verlag, sehr schönes Buch. Und da steht zur Apostelgeschichte Folgendes, das fand ich ganz hilfreich. Und da heißt es im Grunde genommen, es herrscht in weiten Teilen der evangelikalen Lagers eine sogenannte Wiederherstellungsmentalität. Wir staunen ständig zur Urgemeinde und der christlichen Erfahrung im ersten Jahrhundert zurück und betrachten sie entweder als Norm, die es wiederherzustellen gilt, oder als Ideal, dem man näher kommen sollte. So sagen wir häufig Dinge wie, die Apostelgeschichte lehrt eindeutig das. Doch offensichtlich ist dieses eindeutige Lehren nicht so für alle eindeutig. Und dann weiter, unterschiedliche Praktiken wie die Taufe, entweder nur von Kindern oder nur von Gläubigen, alles wird auf die Apostelgeschichte zurückgeführt und begründet. Offensichtlich ist es nicht so einfach, sich diesem Buch so zu nähern, weil viele eben denken, wir haben hier eine Art Ordnung vor uns, die es nur zu übernehmen gilt. Wir müssen nur eins zu eins das kopieren, was hier beschrieben ist, und zwar von Kapitel 1 bis Kapitel 28. Manche benutzen es als Steinbruch, wenn es um Gemeindeaufbau oder Gemeindegründungsliteratur geht. Und manche sagen, die Apostelgeschichte ist eine Art Blaupause. Das heißt also, hier ist im Grunde so ein Masterplan entwickelt und wir müssen nur schauen, dass wir diesen Plan, wie gesagt, eins zu eins umsetzen. Dann funktioniert Gemeinde. Und da sagen viele, nein, nein, so geht's auch nicht. Das werden wir spätestens dann merken, wenn wir mit Christen aus anderen Lagern, aus anderen christlichen Gemeinden zusammenkommen, dann werden wir merken, da stoßen wir an unsere Grenzen. Denn das, was ich hier erkannt habe, erkennen andere überhaupt nicht. Also muss man sich an dieser Stelle doch nochmal ein paar Gedanken mehr machen über die Apostelgeschichte. Warum ist das so wichtig? Dass dieses ein sehr schwieriges Unterfangen ist, die Apostelgeschichte zu verstehen, wird gerade in den ersten Kapiteln deutlich. Nicht wenige, das haben wir gestern angesprochen, Kapitel 2, nicht wenige sind der Meinung, dass die Apostelgeschichte 2 eigentlich unmittelbar doch in unsere Zeit hineinspricht, im Sinne von, das waren noch damals hervorragende Zeiten, sie gilt es wiederherzustellen. Nur, ich weiß nicht, ob Sie schon mal bedacht haben, in Apostelgeschichte 2 wird eine Gemeinde geschildert, die wie selbstverständlich in den Tempel geht, die wie selbstverständlich an den Opfergesetzen festhält, die selbstverständlich am Sabbat sich zusammenfindet und die wie selbstverständlich, und davon können wir ausgehen, auch ihre neugeborenen Jungen hat beschneiden lassen. Das war Apostelgeschichte 2. Und da fragt man sich natürlich, wollen wir das übernehmen? Und ich glaube, die wenigsten würden das wollen. Jedenfalls habe ich hier in der Gemeinde gestern festgestellt, nach guter Tradition treffen wir uns am Sonntag zum Gottesdienst und nicht am Samstag. Aber das hat erst damit was mit zu tun. Und diesen Fragen gilt es nachzudenken und dazu möchte ich Sie einladen. Zunächst einmal spreche ich immer von einem lukanischen Doppelwerk. Lukanisches Doppelwerk. Ich möchte Sie ein bisschen herausfordern, nicht, dass ich nur rede und Sie was mache, sondern Sie auch ein bisschen herausfordern. So ein bisschen habe ich mir das erlaubt, ob ich das darf, weiß ich jetzt nicht. Zunächst mal eine kleine Übersicht gebracht. Und zwar, wir werden gleich noch ein bisschen gemeinsam arbeiten, aber zunächst einmal, damit Sie einen Überblick haben, wovon reden wir eigentlich. So ein bisschen die Zeitleiste. Sie sehen oben die drei Daten, so drei Daten, grundlegende Daten. 30, der Tod Jesu. 65, der Tod des Paulus ungefähr, das weiß man nicht hundertprozentig, aber ungefähr. Und circa um 95 die Offenbarung des Johannes. Das heißt also, das sind so ein paar Daten, wo wir sagen können, die Zeit des Neuen Testamentes ganz grob mal von 30 bis 100 nach Christus. Und wenn Sie feststellen, sehen Sie oben die Briefe des Apostels Paulus sind im Grunde genommen alle vor, nicht ganz, aber ungefähr nahezu alle vor den Evangelien geschrieben worden. also die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sind später als die neutestamentlichen Briefe geschrieben worden. Das ist vielleicht für die Erste erstmal merkwürdig, aber da gibt es gute Gründe für. Und die sonstigen Schriften habe ich mal unten angesetzt, das mal so ganz ungefähr zur Orientierung. Das heißt, wenn wir über die Apostelgeschichte und das Evangelium nach Lukas sprechen, sind wir ungefähr immer in dem Bereich ab 65, 70 aufwärts oder um den Dreh rum, sagen wir mal um 70 herum. Da sind wir in einer guten Zeitschiene, um das einigermaßen so plausibel zu machen. Das lukanische Doppelwerk. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass wir von keinem anderen Autor so viel Text im Neuen Testament haben wie von Lukas? Er ist derjenige, von dem das meiste im Neuen Testament steht. Nicht Paulus mit seinen 13 Briefen, sondern eben Lukas. Ein umfangreiches Werk, das umfangreichste im Neuen Testament. Das Problem ist, und hier sehe ich eine ganz grundlegende Schwierigkeit, die wir haben, ist es so, dass wir gewohnt sind, immer nur einzelne Abschnitte zu lesen, in der Apostelgeschichte oder im Evangelium oder in welchen Schrift auch immer. Wir lesen immer nur einzelne Verse. 5, 6, 7 oder bis zu 10 Verse im Neuen Testament, ist ja manchmal auch vorgegeben durch die Bibellese und so weiter. Aber grundsätzlich müssen wir zunächst mal sagen, dass die Autoren es doch wollten, dass ihre Schriften als Ganzes gelesen werden und auch als Ganzes verstanden werden wollen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, das lukanische Doppelwerk als ein einziges Werk mal in einem Zug durchzulesen. Ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat. Evangelium und die Apostelgeschichte in einem Zug. Leider ist es im Neuen Testament so, dass dazwischen das Johannesevangelium steht, dann fällt uns das nicht so sehr auf. Aber eigentlich ist das die Intention, also die Absicht des Autors gewesen, zu sagen, das ist ein einheitliches Werk. Und Sie können es daran sehen, dass in Kapitel 1 von Lukas 1 und Lukas 2 wird das Ganze in der Weltgeschichte verankert. Wenn wir bald wieder hören in der Weihnachtsgeschichte, Kapitel 2. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Damit ist, das übrigens als einziger im Neuen Testament, macht er das, dass er das in der Weltgeschichte verankert. Und wie endet das die Apostelgeschichte? Paulus kommt nach Rom. Das ist nicht von ungefähr, sondern er schlägt einen Bogen von der Geburt Jesu über Jerusalem nach Rom. Und das ist für ihn ganz wichtig, dass es eine einheitliche Bewegung ist, nämlich vom Kleinen, von dem, was in Galiläa passiert ist, dann über die Station in Jerusalem mit Kreuz und Auferweckung und dann hinausgehen in die weite Welt. So Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Von hier, jetzt, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es ist auch mal wichtig, dass wir diese großen Linien an dieser Stelle mal sehen. Wie gesagt, interessanterweise, es steckt keiner der Apostel wirklich im Mittelpunkt. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Die Apostelgeschichte ist keine Geschichte der Urgemeinde. Überhaupt nicht. Es ist keine, wie gesagt, Geschichte von Einzelnen. Ich möchte mit Ihnen das einfach mal deutlich machen. Ich habe eine kleine Gliederung ausgesucht, damit Sie ein bisschen vielleicht so eine Ordnung im Kopf bekommen über das Buch, über das wir reden werden. Zunächst mal ganz einfach, es gibt im Grunde genommen drei große Teile. Das erste sind die Anfänge, nämlich in Jerusalem, dann beginnt die Heidenmission und dann ist die Mission unter den Heiden. Das ist im Grunde genommen ein Dreischritt, den kann man erkennen, ist relativ einfach zu erkennen. Wenn wir es ein bisschen genauer machen, kommen wir dann dahin, das werden wir jetzt nicht im Einzelnen gehen, aber Sie sehen im Grunde genommen am Anfang, es fängt in Jerusalem an, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, die Predigten und so weiter, Sammelberichte sind immer wieder dabei und verschiedene Dinge, die sich in Jerusalem abspielen. Das zweite ist dann im Grunde genommen, dass dann die Anfänge der Heidenmission beschrieben werden. Das heißt, es fängt zum ersten Mal an über das, was dieser Kämmerer oder der Finanzminister aus Äthiopien, er kommt zum Glauben, es sind Einzelne an dieser Stelle. Und dann, darüber werden wir uns morgen dann nochmal sehr viel intensiver auseinandersetzen müssen, Petrus als Heidenmissionar, das an dieser Stelle deutlich ist. Und das letzte ist im Grunde genommen das bekannteste, was wir im Neuen Testament dann haben, die sogenannten drei Missionsreisen, die sind ja sehr schnell auch vor Augen, also wie Paulus mit seinen Mitarbeitern, das war ja eine wechselnde Mitarbeiterschaft, unterwegs war. Erste, zweite und dritte Missionsreise, dann eine Gefangenschaft und dann auf dem Weg nach Rom. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Und zwar, ich habe mal wenige Punkte herausgesucht, Pfingstpredigt, Bekehrung des Saulus, Tod des Jakobus, erste Missionsreise, Apostelkonzil, zweite Missionsreise, dritte Missionsreise, Gefangenschaft und Reise nach Rom. Und ich habe schon zwei Hilfen gegeben. Die Pfingstpredigt etwa, das ist natürlich, stimmt das natürlich jetzt nicht, April 30 ist die Tod und Auferweckung Jesu, man geht davon aus, 7. April 30 ist das wahrscheinlichste Datum, also müssten wir jetzt 50 Tage später dahin zuziehen, also sind wir jetzt bei Mai. Das habe ich jetzt nicht bedacht heute noch, als ich es noch erstellt habe. Und Reise nach Rom um 60. Versuchen Sie mal, die anderen Dinge zuzuordnen für sich. Was vermuten Sie, wann ist die Bekehrung des Saulus? Einfach mal, was denken Sie? Oder Tod des Jakobus? Oder wann die erste Missionsreise? Nennen Sie mal, wagen Sie sich, riskieren Sie sich. Es bekommt keiner ein Fleißkärtchen oder Minuspunkte. Oder einfach, mir geht es einfach nur mal darum, dass man so mal schaut, man hat die ja vielleicht vor Augen. Und was verbinden Sie denn damit? Ungefähr. Nehmen wir die erste Missionsreise, das markanteste vielleicht. 40? Eher und später, das geht ein bisschen auseinander. Da merken wir, dass er das studiert hat, ne? Das gibt 100 Punkte. Trotzdem, gucken wir mal die Bekehrung des Saulus, ungefähr. Bekehrung des Saulus und erste Missionsreise. Wie viele Jahre liegen dazwischen oder wie viel Zeit? Ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe es so nebenbei gemacht. Das Interessante ist, dass in Apostelgeschichte 9 etwa um das Jahr, das wahrscheinlichste Datum ist das Jahr 32, kommt es zur Bekehrung des Saulus. Also kurze Zeit nach dem, was in Jerusalem geschehen ist, etwa 2 Jahre später kommt Saulus zum Glauben. Der Tod des Jakobus, das ist schon etwa 10 Jahre später. Wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, werden Sie davon gar nichts merken. Es ist keine Zeitangabe, gar nichts. Und die erste Missionsreise ist 47, 48. Das heißt, dass im Grunde genommen Lukas davon berichtet, wie Saulus zum Glauben kommt und dann völlig in der Versenkung verschwindet. Natürlich weiß er das, denn wir wissen, wir können es annehmen, es gibt gute Gründe dafür, dass er Begleiter des Saulus war. Also er hatte die Information, hatte er. Und trotzdem macht er es nicht. Das heißt, das ist an dieser Stelle für ihn nicht relevant. Also das ist das Merkwürdige. Übrigens, ich mache den Test auch mit den Studenten. Also das ist jetzt so, ich mache mal den Test immer dann, und das ist auch ganz witzig, was dabei rauskommt. In den ganzen Jahren, also richtig hat es bisher keiner gewusst. Das ist immer so, das kann man auch gar nicht. Weil es tatsächlich so ist im Neuen Testament, wenn man die Apostelgeschichte liest, man merkt es nicht. Es gibt keinerlei Hinweise dazu, dass es in irgendeiner Weise so wäre, dass auf einmal Jahre dazwischen liegen. Das hängt aber damit zusammen, dass er an dieser Stelle so arbeitet, dass er im Grunde genommen Dinge auch so aufschreibt. Für uns, wie gesagt, merkwürdig. Die müssen wir aus anderen Dingen heraussehen. Zum Beispiel, Paulus hat im Philipperbrief, gibt es einige Anmerkungen mal gemacht, da spricht er auch von einer Zeit, die er woanders noch war, er von der Wüste Arabia ist die Rede und so weiter. Und da kann man die Dinge dann einigermaßen auseinanderkriegen. Das heißt also, man könnte immer sagen, was ist dann für ein eigenartiger Zeitplan Gottes? Er hat 3 Missionsreisen, nur auf die Zahlen mal, 3 Missionsreisen innerhalb von 10 Jahren. Wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, was das bedeutet, alles zu Fuß und so weiter, wie viele Gemeinden der in der Zwischenzeit gegründet hat. Aus wirtschaftlicher Sicht müsste man sagen, also eigentlich Paulus hätte ab 32 laufen müssen. Dann hätte er 6 Missionsreisen machen können. Interessanterweise nein. Da gibt es einen ganz anderen Zeitplan. Gott hat ein ganz anderes Gefühl, Zeitgefühl offensichtlich, als wir das haben würden. Wir würden sagen, hier, schick ihn los, der muss laufen. Nein, nahezu in der Versenkung. Und dann taucht er auf, wenn wir gleich nochmal darauf zurückkommen, wie das überhaupt geschieht, wie er überhaupt zu der Missionsreise kommt. Schauen wir uns das an, Lukas und sein Werk. Und ich glaube, das ist wichtig, einen Blick dafür zu bekommen, was an dieser Stelle einfach wichtig ist. Jetzt gucke ich gerade mal nicht, dass ich jetzt an dieser Stelle irgendwas vergessen habe. Nein, das habe ich nicht. Lukas als Erzähler. Ich weiß nicht, wie es ihm mit diesem Begriff geht. Viele halten diesen Begriff für schwierig. Erzähler ist meistens sehr negativ besetzt. Wenn jemand Geschichten erzählt, das klingt immer sehr negativ, als hätte er was dazu erfunden. Also jemand, der recht frei mit dem umging, was dem Erzählten zugrunde liegt. Dennoch möchte ich diesen Begriff beibehalten, weil ich glaube, dass er angemessen ist. Und wir werden gleich sehen, dass Lukas eben nicht völlig frei mit dem umging, was er getan hat. Aber hier ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um zu verstehen, wie überhaupt in der damaligen Zeit geschrieben wurde. Die Frage, was ein Erzähler eigentlich macht, können wir zunächst dahingehend beantworten, dass jemand an das erinnert, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dieses sich Erinnern geschieht auf verschiedene Art und Weisen. Zum Beispiel so, dass man auch durch gründliches Recherchieren, Erforschen diesen Prozess versucht zu steuern. Lassen Sie mich das an einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich eine folgende Situation vor. Sie haben alle gemeinsam, gehen wir mal von aus, Sie haben alle gemeinsam ein Ereignis geteilt, sagen wir mal eine Gemeindefreizeit. Mehrere Tage sind Sie zusammen gewesen. Und nun soll einer beauftragt werden, einer soll einen Bericht über diese Gemeindefreizeit schreiben. Und er fragt, damit er sich nicht nur allein erinnert, 4 Leute, die daran teilgenommen haben an dieser Freizeit. Was wird passieren? Jeder der 4 Personen wird mit Sicherheit so 2, 3 Dinge nennen, die alle nennen, die Highlights. Und dann wird jeder von diesen Personen immer noch andere Dinge nennen, die anderen die jeweils nicht haben. Und selbst wenn sie von ein und derselben Sache berichten, werden sie sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterscheiden. Wenn sie völlig gleich wären, würde man stutzig werden. Dann würde man sagen, da stimmt was nicht. Womit hängt das zusammen? Und da ist man heutzutage deutlich weiter als eben zum Beispiel vor 50 Jahren, weil man gesagt hat, es ist doch offensichtlich so, dass derjenige, der etwas schreibt, zurückgreift auf Erinnerungen, entweder seine eigene oder die Erinnerungen anderer Leute. Und in diesem Prozess des Rückgriffs auf solche Erinnerungen geschieht etwas, das heißt, es wird etwas erinnert und jeder erinnert sich ein wenig anders. Und sobald er das aufgreift und zusammenstellt, interpretiert er auch damit. Jede Darstellung, jede geschichtliche Darstellung, welcher Art auch immer, ist immer auch eine Art Interpretation. Das ist zum Beispiel etwas, was man in den letzten 20 Jahren im Grunde herausgefunden hat. Und ich glaube, es ist eine ganz grundlegende Sache, die man gefunden hat. Man kann gar nicht so tun, als gäbe so etwas nach dem Motto eine völlig neutrale Erinnerung. Eine völlig neutrale Erinnerung. Das gibt es nicht. Es gibt sogar ein ganz interessantes Beispiel, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal bewusst gewesen ist. Es gab mal folgendes Beispiel, früher hat man ja gesagt, das Objektivste, was es gibt, ist eine Fernsehaufzeichnung. So hat man mal gesagt. Also das Objektivste, was es gibt, man stellt eine Fernsehkamera auf und filmt ein Geschehen. Heute weiß man überhaupt nicht. Denn alleine so, wie ich den Blickwinkel für die Kamera wähle, habe ich schon eine Vorentscheidung getroffen. Es gab mal vor einigen Jahren, ich wurde jetzt daran erinnert, als vom 100-jährigen Geburtstag von Franz Josef Strauß war. Dann hat man damals herausgefunden, dass in dem Wahlkampf damals zwischen Schmidt und Strauß es so war, dass man gesagt hat, Strauß ist immer von unten aufgenommen worden. Leicht von unten, damit eine verzerrte Perspektive und damit negativ in der Übertragung. Wie weit das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber es gab die Vermutung, dass an dieser Stelle damit auch manipuliert wird. Das heißt also, diese Idee, die man gerade bei Lukas auch hatte und im 20. Jahrhundert hatte, es gibt so etwas wie eine objektive Darstellung, gibt es nicht. Nirgendwo. Wenn Sie heute ein Sachbuch zur Hand nehmen, eines Historikers, und wenn das noch so gelehrt ist und mit noch so tausend Anmerkungen, es ist immer eine Interpretation. Immer. Jede Darstellung ist eine Interpretation. Das mag uns ein bisschen überraschen, aber ich glaube, das ist ganz wesentlich, auch um das zu verstehen, wie überhaupt etwas funktioniert mit Darstellung oder wie auch mit Erinnerungen, mit Geschichtsschreibung. Es geht gar nicht anders. Und das ist genauso, was Lukas eben auch macht. Er wählt aus. Es geht gar nicht anders. Wie wollte er anders beschreiben? Wir haben gerade gesehen, das sind nur ganz wenige Stationen, die er innerhalb dieser 30 Jahre beschrieben hat. Zum Beispiel ist es so, wenn Sie feststellen, in der Apostelgeschichte ist es so, dass Petrus in den ersten Kapiteln ganz wesentlich ist. Mit Kapitel 12 scheint er überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Wir wissen das aber, dass er später die große Rolle gespielt hat. Er gilt als einer der Hauptköpfe überhaupt in der Entwicklung der alten Kirche. Aber in der Apostelgeschichte ist er irgendwo gar nicht mehr präsent. Wenn man Kapitel 12, da taucht er zum letzten Mal auf, die Befreiung aus dem Gefängnis, und danach hat man eine Idee, wo ist er denn jetzt? Außerhalb des Blickfelds. Ebenso mit Paulus. Auch das hatten wir gerade gesehen. Seine Bekehrung wird geschildert, danach gar nicht mehr. Und dann taucht er wieder auf, nämlich im Kapitel 13, wo es darum geht, dass hier eine Missionsreise losgeht. Wir können es so formulieren. Lukas hat bewusst ausgewählt. Er hat sich entschieden, viele Dinge nicht zu bringen. Er musste es tun, es ging ja gar nicht anders. Keine persönlichen Dinge aus dem Leben des Petrus und aus dem Leben des Paulus. Wenn wir nur das hätten, was Lukas geschrieben hat über Paulus, wir wüssten so gut wie gar nichts. Die Informationen, die persönlichen Informationen, die hat Paulus selber zum Beispiel im Philipperbrief gegeben. Paulus als Person tritt nahezu völlig zurück. Das gilt für alle anderen Personen, aber auch von denen uns die Apostelgeschichte berichtet. Und das ist meines Erachtens, wie gesagt, plausibel. Wenn die Apostelgeschichte in einem Zeitraum von 30 bis 60 nach Christus erzählt, sonst ist das nicht nur 30 Jahre, sondern es ist ein 30 Jahre, wo extrem viel passiert ist. So zum Beispiel, was uns überhaupt auch gar nicht bewusst ist, es ist zum Beispiel so, dass das Evangelium schon viel früher nach Rom gekommen ist, bevor Paulus nach Rom gekommen ist. Es gibt dann eine Gemeindearbeit. Wie das passiert ist, wissen wir gar nicht. Daran ist es einem Lukas auch gar nicht gelegen. Er möchte einen anderen Schwerpunkt zeigen, und ich glaube, das ist wesentlich, um das zu verstehen. Worum geht es? Er möchte zeigen, dass das Evangelium hinaus in die Welt kommt. Und zwar deswegen endet es in Rom, weil Rom das Zentrum der damaligen Zeit war. Man sagt ja nicht umsonst, alle Wege führen nach Rom. Und er konnte damit zeigen, wenn das Evangelium in der Person des Paulus um 60 in Rom da ist, dann wird ja noch diese Notiz, dass er das Evangelium frei und ungehindert predigen kann in seinem Hausarrest. Das heißt, damit ist das Evangelium in alle Welt. Darauf kommt es ihm an. Das ist das Entscheidende, warum er das Ganze im Grunde genommen präsentiert. Aber noch mehr. Interessanterweise ist es so, dass die Apostelgeschichte das meiste eigentlich Reden sind. Ich weiß nicht, ob es Ihnen mal aufgefallen ist. Das meiste sind ja die Reden, die überliefert werden. Ob nun von einem Petrus, ob nun von einem Paulus oder von einem Stephanus ja auch noch einmal. Und das Interessante ist, dass offensichtlich in diesen Reden, da kommen die ganz theologisch wichtigen Dinge. Gar nicht so sehr in dem Erzählteil. Sondern die Reden sind das, wo im Grunde genommen hier etwas verhandelt wird, wo im Grunde genommen Petrus auftritt oder ein Stephanus oder ein Paulus, wo ihm etwas präsentiert wird und sagt, hier sind die ganz grundlegenden Dinge. Und deswegen habe ich auch eine Rede ausgewählt, die wir übermorgen machen werden, an die Ältesten von Ephesus in Milet. Weil da ganz Grundlegendes gesagt wird. Die Reden sind an dieser Stelle enorm wichtig, sind ein ganz grundlegendes Element. Also, wenn Sie das mal verfolgen in der Apostelgeschichte, gar nicht so sehr die Erzählteile, sondern sehr viel mehr auch die Reden. Und man hat ja manchmal den Eindruck, was ist denn das Besondere, wenn Paulus sich zum Beispiel vor Festus und so weiter zu verantworten hat. Wenn man genau hinschaut, sind das ganz wesentliche Dinge, die hier weitergegeben werden. Mit dem Stephanus, da werden wir uns morgen ein wenig auseinanderzusetzen haben, denn hier zeigt sich doch eine gewisse Schwierigkeit innerhalb des Urchristentums. Kapitel 10 und Kapitel 11 werden wir auch dann nochmal morgen drauf eingehen. Das heißt, die Reden sind ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und wenn Paulus sich dann vor den weltlichen Führern verantwortet, so macht er deutlich, dass das Evangelium keine Gefahr für die öffentliche Ordnung ist. Darauf muss er achten. Das Evangelium ist keine Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Für uns heute nicht ganz nachvollziehbar, aber für die damalige Zeit ganz wesentlich. Denn wenn deutlich gewesen wäre, dass das Evangelium in irgendeiner Weise die öffentliche Ordnung bedroht, so hätte Rom eingegriffen und zwar massiv eingegriffen. Mit einer Gewalt, die wir uns kaum vorstellen können. Paulus möchte aber etwas anderes zeigen und sagen, es geht vor allen Dingen darum, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht auf die äußeren Umstände zielt, sondern den einzelnen Menschen im Blick hat. Und dass dann natürlich entsprechende Konsequenzen gezogen werden, die sich in der Gesellschaft niederschlagen. Das ist was anderes. Aber zunächst geht es um den einzelnen Menschen und seine Beziehung zu Gott. Und das ist meines Erachtens eine ganz entscheidende Stelle, nämlich die Frage nach der primären Absicht der Apostelgeschichte. Man kann viele Punkte, ich habe gerade einige genannt, hervorheben. Aber es ist meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Buch in allererster Linie ein Missionsbuch ist. Und da, denke ich, gibt es heute große Einigkeit drüber. Die Apostelgeschichte ist und bleibt ein Missionsbuch. Lukas erzählt nicht nur davon, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat. Er will vor allen Dingen seinen Lesern vermitteln, dass Mission die elementare Lebensäußerung der christlichen Gemeinde ist. Oder anders ausgedrückt, wenn dieses Element fehlt, fehlt Entscheidendes innerhalb der christlichen Gemeinde. Mission ist nicht etwas, was hinzutreten kann. Es ist das, was unabdingbar zu einer christlichen Gemeinde dazugehört. Der Wunsch, dass Menschen mit diesem Evangelium in Berührung kommen und anfangen, ihr Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende an dieser Stelle. So Kapitel 1, Vers 8, den Vers hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ihr sollt meine Zeugen sein, es wird die Richtung angegeben. Sie sollen erzählen, von Jesus erzählen, Menschen zum Glauben einladen, eine Bewegung, die dort beginnt, wo man ist und bis an die Enden der Erde reicht. Dabei steht nicht in erster Linie im Vordergrund, dass eine Gemeinde anziehend ist, sondern in erster Linie steht das im Vordergrund, dass die Gemeinde sich auf den Weg macht. Das ist, glaube ich, hier ganz wesentlich und das ist etwas, wo wir merken, jetzt wird es insofern auch interessant für unseren Alltag interessant. Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich auf den Weg macht und zwar zu den Menschen. Nicht in erster Linie, wir warten darauf, dass sie zu uns kommen. Sondern Gemeinde hat immer die Überlegung, wie können wir andere erreichen, hinausgehen und dann eben auch verkündigen. Es ist das Bemühen, den Menschen ganz konkret mit dem Evangelium zu erreichen. Und damit hat Mission immer etwas mit Verkündigung zu tun, mit Sprache zu tun. Evangelium will zur Sprache gebracht werden. Und an dieser Stelle fordert die Apostelgeschichte uns meines Erachtens heraus. Wenn wir nämlich in die Gefahr hineinkommen, ich habe das für mich mal so formuliert, wenn wir in die Gefahr hineinkommen, dass einzelne Abschnitte oder einzelne Verse isoliert werden oder für sich isoliert betrachtet werden, so könnte man und so ist man auf den Gedanken gekommen, zum Beispiel bei der Rede des Paulus auf dem Areopag in Athen, wo man gesagt hat, müsste es nicht so sein, dass im Grunde genommen diese Art und Weise für uns leitend ist, nämlich dass wir uns in die Kultur so hineinbegeben, dass wir auch auf die wesentlichen Dinge, zum Beispiel auf das Blut Jesu verzichten. Das kommt in der Areopagrede nämlich so nicht vor, jedenfalls nicht offensichtlich vor. Und deswegen ziehen manche die Folge und sagen, wir müssten in unserer heutigen Gesellschaft darauf verzichten. Diese Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist so dem Menschen nicht zumutbar. Die von der Liebe, ja, aber nicht vom Kreuz. Und hier wird es dann spannend an der Stelle, wenn wir überlegen, was bedeutet das, wenn wir die gesamte Apostelgeschichte an dieser Stelle nehmen und nicht nur einzelne Teile herausnehmen. Also gerade diese Rede auf dem Areopag ist an dieser Stelle heiß umstritten und manche sehen darin im Grunde eine Möglichkeit, mit allen Religionen irgendwie ins Gespräch zu kommen, wenn man auf diesen Punkt auch verzichten kann. Und ich bin der Meinung, das kann man nicht, wie Sie merken. Also an der Stelle bin ich sehr eindeutig, deswegen sage ich, ich bin jetzt hier nicht so sachlich neutral, sondern das schlägt auch mein Herz an der Stelle. Das, glaube ich, ist wesentlich an dieser Stelle, dass wir hier deutlich werden, deutlich machen, dass die Apostelgeschichte eben nicht in einzelne Teile zerlegt werden kann. Und dieses zentrale Anliegen der Mission ist nicht verhandelbar, meines Erachtens. Manchmal wird hier auch gefragt, und jetzt können wir weiter ausdehnen, wie ist das denn mit der Diakonie? Auch hier wird meines Erachtens deutlich, auch in der Apostelgeschichte, dass Evangelisation und Diakonie zwei Dinge sind, die zusammengehören und nicht auseinander getrennt werden können. Man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Man kann nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Das sind zwei ganz organische Handlungen der Gemeinde, das Helfen und das helfende Wort. Beides gehört an dieser Stelle meines Erachtens untrennbar zusammen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe schon geplant, wir haben gesagt, pünktlich Schluss machen, und ich habe auch nicht mehr ganz so viel auf meinen Blättern hier stehen. Hier kann meines Erachtens die Apostelgeschichte ganz neue Aktualität gewinnen, nämlich in der Frage, wie Menschen in der heutigen Zeit zu erreichen sind. Und trotzdem ist deutlich, bei allem Eintreten für Missionen, dass der eigentliche Akteur Gott selbst ist. Das ist das Merkwürdige dabei. Es ist kein Aktionsplan an dieser Stelle, macht mehr Mission. Die entscheidenden Stellen sind dadurch besetzt, dass immer Gott selbst eingreift. Zwei ganz kurze Stellen. Ich habe vorhin erwähnt, die Ich habe vorhin erwähnt, die ganze Geschichte mit der ersten Missionsreise. Wie geht das eigentlich los? Eine Gemeinde arbeitet und fastet. Und dann spricht der Herr durch seinen Geist, sondert mir diese Leute aus. Auf der zweiten Missionsreise ist Paulus mit seinen Mitarbeitern unterwegs. Und dann heißt es, sie zogen durch das Land, aber der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Und so werden sie gedrängt, neue Wege zu gehen. Das Spannende dabei ist, und dafür werden wir morgen sprechen, das Spannende dabei ist, dass dieses immer auch grenzüberschreitend ist. Mission ist an dieser Stelle grenzüberschreitend. Und da sage ich etwas, wo ich sage, das ist sicherlich nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Gott bewegt gerade in der Apostelgeschichte Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie vorher noch nie getan haben. Und das ist nie einfach. Das ist mit Emotionen verbunden, das ist mit Diskussionen verbunden. Wie gesagt, morgen Abend werden wir dazu sehr intensiv nochmal was hören. Aber deutlich wird es, dass hier an dieser Stelle Gott selbst der Akteur ist. Es geht nicht um einen Aktionismus. Und das finde ich sehr spannend an dieser Stelle, wo eine Gemeinde auf Gott hört, ihm dient, sich für ihn, wirklich mit ihm lebt, da wird er auch zeigen, was dran ist. Noch einmal, es wird nicht ganz konkret, wie das heißt, der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Aber sie merken, dass sie dann nach Europa gehen müssen. Eine spannende Angelegenheit. Zum Schluss. Ich komme nochmal an den Anfang zurück. Ich hatte an diesem Abend diesen Vortrag das Thema gestellt, gut oder einfach nur gut erfunden. Und ich hatte erwähnt, dass es in den letzten 100 Jahren viele Anfragen zur Apostelgeschichte gegeben hat. Sie sah sich vielen Angriffen ausgesetzt und manchmal hatte es den Anschein, als würde die Apostelgeschichte nur noch als Schelmenroman gut sein. Kann man so, wie gesagt, nachlesen. Diese Situation hat sich in den letzten 20 Jahren gründlich, oder um nicht zu sagen gründlichst, geändert. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen einfach nochmal nachgeschaut haben, gesagt, sind diese Argumente denn wirklich so stichhaltig? Sind sie wirklich so stichhaltig, wie immer vorgetragen wird? Da gibt es inzwischen eine ganze Menge Material dazu. Zum Beispiel hat man sich gefragt, wie ist das eigentlich? Schreibt Lukas, oder es ist klar, Lukas schreibt nicht wie ein Historiker des 20. Jahrhunderts. Aber er schreibt wie ein Historiker der Antike. Da hat man viel Vergleichsmaterial und man stellt fest, Lukas schreibt so, wie antike Autoren es tun. Da gibt es keinen großen Unterschied. Man hat zum Beispiel danach gefragt, ich habe vorhin Apostelgeschichte 27 erwähnt, mit dem Schiffbruch. Da hat man gesagt, ja, das ist ja romanhaft erzählt. Viele Details. Da haben Leute mal das mit anderen vergleichbaren Texten nebeneinander gestellt und haben festgestellt, das, was Lukas hier schreibt, ist extrem nüchtern und sachlich, überhaupt nicht übertrieben. Es gibt viele Gründe an dieser Stelle, schlicht und ergreifend davon Abstand zu nehmen, dass er hier übertrieben hat. Überhaupt nicht. Und die Frage, wenn jemand lebendig schreibt, sagt das vielleicht manches Mal, wenn sich da jemand darüber aufregt, über den eigenen Schreibstil etwas aus. Aber Lukas schreibt ebenso und es ist meines Erachtens verlässlich. Warum ist diese Frage so entscheidend? Ich denke, dass Lukas selbst die Antwort gibt. Am Anfang seines Evangeliums schreibt er an einen Theophilus, dem er das Werk widmet, damit du auf sicherem Grund stehst. Das ist das Entscheidende. Denn Lukas ist sich bewusst, das, was von Jesus zu sagen ist, ist so elementar wichtig und so grundlegend. Hier brauchen wir eine solide Information. Wenn diese Botschaft von Jesus Christus, dem in die Welt gekommenen Sohn Gottes, der gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist, nicht stimmen sollte, dann würde, so wie sein Mentor Paulus es sagen, wären wir die Elendsten in dieser Welt. Das ist doch die Tatsache, oder? Und es gibt gute Gründe, nicht einfach, weil ich das will, sondern es gibt wirklich gute Gründe, heute mit Fug und Recht zu behaupten, Lukas ist ein sehr gut schreibender, interessant schreibender, aber ein sehr versiert schreibender Historiker. Das, was er uns berichtet, ist anders, als wir es vielleicht erwarten. Aber es gibt alles und viele gute Gründe, ihm an dieser Stelle zu vertrauen. Soweit von meiner Seite zunächst einmal. Wir haben hier festgelegt, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Dafür soll Gelegenheit sein. Wir haben auch ausgemacht, gestern schon mal gesagt, gucken mal, es soll nicht so spät ist, wenn hinterher noch Gesprächsbedarf ist für Einzelne da. Also ich bin gerne bereit, auch nachher noch nach offiziellem Schluss, sprechen Sie mich einfach an. Ich bleibe hier, solange Sie das wünschen, solange Sie Gesprächsbedarf haben. Ich habe heute Abend nichts weiter vor. Aber ich denke, wir singen zunächst einmal dein Lied, und zwar aus Feiern und Loben, Nummer 100, Dein Wort. Jetzt muss ich weiß, ich kenne das Lied jetzt gar nicht weiter. Ist ein Licht auf meinem Weg, ich hätte es wissen müssen. Und anschließend werden wir dann miteinander ins Gespräch kommen.